War ein langer Predigtext, so einen lang hatten wir lange nicht, ne? 16 Verse, jetzt werde ich die nächsten 68 Minuten darüber predigen. Nein, ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten. Es geht heute um ein Lieblingsthema, was ich habe, nämlich wie wächst Gemeinde? Und danke für dieses hervorragende Zitat am Anfang. Alles, was gesund ist, wächst, aber nicht alles, was wächst, ist gesund. Geht mal durch die Wiesen, da ist nicht alles gesund immer. Aber wenn es heute darum geht, wie wächst eigentlich eine Gemeinde? Haben wir sowas wie so einen Gesundheitscheck wie beim Arzt auch für eine Gemeinde? Wo können wir denn ablesen, ob eine Gemeinde gesund ist oder ob sie ungesund oder nicht gesund ist? Gemeinde, und das ist mein Kernsatz heute, Gemeinde wächst in völliger Einheit und in völliger Verschiedenheit. Gemeinde wächst in einer völligen Einheit und in einer völligen Verschiedenheit. Irgendwie widerspricht sich das doch. Und wenn du diesen Satz so liest, dann denkst du, das klingt gut, wenn man das so liest, und es ist auch schön, wenn es in der Bibel steht, aber das habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich erlebt. Was ich erlebe, ist, wenn ich in Gemeinden reinschaue, dass es Unterschiede gibt, unterschiedliche Interessen, die leider oft auch innerhalb Gemeinden zu Trennungen, zu Spaltungen führen, dass Menschen plötzlich nicht mehr kommen und sich anderen Gemeinschaften anschließen oder sich von der Kirche enttäuscht abwenden. Es passiert bisweilen, dass man nicht miteinander kann und dass irgendwas Neues passieren muss. Dass man innerhalb einer kleinen Gruppe, eines Teams, keine Einheit erlebt, sondern dass es mal zu Konflikten oder zu neuen Konstellationen kommt. Das muss ja nicht unbedingt immer Spaltung sein. Und deswegen müssen wir, glaube ich, diese Worte ganz genau verstehen, was es bedeutet. Einheit bedeutet nicht Einheitlichkeit. Einheit bedeutet nicht Konformität. Wenn du glaubst, dass hier im Raum alle dasselbe glauben, glaube, da liegen wir falsch. Wenn wir uns miteinander unterhalten, da kommt der eine aus der Richtung und der andere kommt aus der Richtung. Gemeinde ist nicht, dass alle immer dasselbe sagen. Vielleicht möglichst das, was der Pastor vorbetet oder was die Gemeindeleitung propagiert. Das wäre Konformität. Das hat nichts mit Einheit zu tun. In dieser Gemeinde ist es so, da sprechen nicht alle gleich. In dieser Gemeinde glauben nicht alle alle gleich. Wir haben aber ein gleiches Ziel. Und das ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und wir wollen so sprechen wie Jesus. Und wenn wir sagen, oh, das kenne ich, was du gerade von dir gegeben hast, das habe ich bei Jesus schon mal gehört. Das ist das Ziel. Ziel ist nicht, dass wir konform sind und gleichgeschaltet sind, dass wir alle im Gleichschritt in eine Richtung gehen, sondern dass wir alle in die Richtung gehen, nämlich mündiger zu werden und Jesus ähnlicher zu werden. Und aus dieser Mündigkeit den anderen in seiner Verschiedenheit, in seiner Andersartigkeit und in seiner Begabung zu schätzen lernen. So, wie Gott ihn geschaffen und wie Gott ihn begabt hat. Und ich glaube auch, je größer das Ziel einer Gemeinde ist, umso größer, umso breiter muss auch das Gabenspektrum sein. Wenn wir hier bei uns eine Gemeinde für alle sein wollen, wo jeder kommen kann, wie er ist, dann ist das ein großes Ziel und umso stärker brauchen wir auch Gabenvielfalt. Je mehr Gaben da sind, je unterschiedlicher Gaben sind, umso größer ist aber auch die Spannung. Umso größer ist aber auch die Herausforderung. Aber ich glaube, und das ist das Ziel, warum wir unterschiedliche Gaben fördern und Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptieren und leben lassen. Jeder soll seine Andersartigkeit leben können. Ich glaube, je unterschiedlicher Menschen sind, umso stärker kann auch die Einheit sein. Je unterschiedlicher Menschen sind, je stärker ist auch die Kraft der Einheit, weil Leute von draußen reinkommen und drauf gucken und sagen, ist ja irgendwie wild, ne? Dass die beiden nebeneinander sitzen, das geht ja aber eigentlich gar nicht. Dass sie zusammenarbeiten, ist ja eigentlich nicht normal. Da muss es irgendetwas geben, das Gott miteinander verbindet. Und deswegen lasst uns heute mal reingehen. Und wir reden heute nicht über die Unterschiedlichkeit von Gemeinden oder von unterschiedlichen Gruppen, die miteinander konkurrieren, sondern wir gehen einmal mitten in diese Gemeinde hinein, in diesen Kernsatz dieses Epheser-Textes. Da steht nämlich in Vers 11, Gott hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger, Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, so dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Vielleicht hast du diesen Vers schon ganz oft gehört und vielleicht ist auch schon Predigten darüber gehalten worden. Ich habe nur gedacht, für alle, die diesen Vers in- und auswendig kennen, habe ich ein Bild mitgebracht, um diesen Bibeltext so bildhaft wie möglich darzustellen, und zwar diese schöne Obsttorte. Und ich glaube, Gemeinde ist so wie diese wunderschöne Obsttorte, wie dieser Kuchen. Und jeder von euch ist das eine oder andere Früchtchen. Und wenn ich hier so drauf gucke, Jesus, und wir haben das ja eben gesungen, du bist ein wunderbarer Hirt, hat zwar das Wort Schafe oder die Metapher Schafe verwendet, aber ich bin so befreit und bezeichne uns heute hier mal als Früchtchen. Und ich habe ja einen guten Blick hier vorne und wenn ich so in die Reihe gucke, da sitzen so unrasierte Erdbeeren, so knackige Blaubeeren, vielleicht ein paar Orangen ohne Orangenhaut, knackige Kiwis und Nektarinen oder Bananen. Du guckst auf diesen Obstkuchen und denkst, Mensch, was ist da für eine Vielfalt an Früchten, die da drauf liegen. Und diese Früchte, die da sind, und die Erdbeere könnte sich jetzt mit der Blaubeere streiten, welche denn nun besser schmeckt, welche besser ankommt, welche aussortiert wird, wenn der Kuchen gegessen wird. Manchmal ist es in der Gemeinde so, dass die Früchte miteinander konkurrieren und sagen, du bist mir aber zu stachelig, du kleine Erdbeere. Aber diese Früchte auf diesem Kuchen, die haben eine gemeinsame Basis und das ist der Tortenboden. Und der Tortenboden, das Fundament jeder Gemeinde, ist Jesus. Wenn wir Jesus nicht hätten als Fundament, dann könnten wir diese Gemeinde abschließen. Dann hätten wir keine Einheit, dann hätten wir keine Grundlage, dann hätten wir keine Basis, warum wir zusammenkommen auf das, wo wir uns draufsetzen können. Und wir würden auseinanderfallen. Und es gibt etwas, wenn die Früchte mal wieder gegeneinander rebellieren, wenn die Früchte sich mal wieder den Geschmack und die Vitaminhaltigkeit absprechen in der Gemeinde, dann gibt es etwas, was die Früchte miteinander verbindet. Das ist der Tortenguss. Das ist die Liebe, die hier in dem Text bezeichnet ist als das, was uns zusammenhält. Und manchmal, wenn du so ein Stückchen herausschneidest, dann kann es schon passieren, dass so ein Früchtchen schon mal außerhalb des Kuchens runterfällt. Und das kann passieren. Und es gab vielleicht auch bei dir mal in deinem Leben eine Phase, wo du als Früchtchen mal aus diesem Kuchen rausgefallen bist. Weißt du, was du machen kannst? Rück wieder zusammen, damit die Früchte wieder nebeneinander sind und lass dich durch das Band der Liebe neu verbinden. Was hat das Ganze jetzt mit diesem Epheser Kapitel 4, Vers 11, mit diesem fünffältigen Dienst zu tun, so viel, wie man dem im Sprachjargon normalerweise nennt? Es gibt den fünffältigen Dienst. Apostel, Hirten, Propheten, Evangelisten, Lehrer. Und ich glaube, es wäre ein großer Traum, dass eine Gemeinde in jeder Veranstaltung, die sie hat, all diese Dienste sichtbar werden, zum Vorschein kommen, dass man all diese Dienste spürt, dass man den Spirit, der hinter diesen Gaben steckt, dass man den spürt. Und jetzt wird's schwierig, pass auf. Ich teile jetzt 100 durch 5 Dienste. Das würde ja normalerweise 20 bedeuten, aber ich mache anders. Ich sage 4 Dienste à 25, die Auflösung folgt. Deswegen stellst du dir vor, du kommst in einen Gottesdienst und 25% der Leute, das ist ein Viertel, wollte ich nur noch kurz sagen, Entschuldigung, sind die Hirten am Werk. Hirten sagen, hey, Gemeinschaft, die ist mir wichtig. Die sagen, Beziehungen, die sind mir wichtig. Du hast das Gefühl, du kommst rein und wirst gesehen. Wenn wir bei jeder Veranstaltung 25% Anteil davon haben, wie cool ist das denn? Wenn wir weitergehen und 25% das Prophetische uns anschauen, dass wir sagen, es gibt heilige, geistliche Momente. Wir hören auf das, was Gott sagt. Wir erkennen Dinge, die Gottes Willen entsprechen und die ihm wichtig sind und die in unsere Zeit übersetzt werden. Richtig, dann hast du in jedem Gottesdienst, in jeder Veranstaltung, jeder kleinen Gruppe nicht nur 25%, wo es um Menschen geht, sondern auch 25 weitere Prozent, wo es um eine geistliche Verbindung geht, um Momente, wo du einfach nur Gott begegnest. Und dann schneidest du ein Stück weiter, wieder 25%, und das sind die Evangelisten. Wir sitzen nicht nur da und fühlen uns wohl, sondern wir gehen raus. Wir bringen unsere Freunde mit und wir gehen zu unseren Freunden und wir erzählen ihnen weiter und sagen, ey, komm mal mit zu meinem Obstkuchen. Du musst die Gelatine sprühen, den Tortenguss, die Liebe, die da herrscht. Da sind zwar komische Früchte dabei, aber ey, du musst sie mal kennenlernen. Komm und sieh dir das mal an. Und da bleibt man nicht sitzen, da machst du dich auf. Und dann sagst du, okay, jetzt sind noch 25% über. Das ist der Lehrer, der dir alles erklärt, warum das passiert, warum das wichtig ist, der dir Dinge aus der Bibel übersetzt. Und jetzt kommen wir wieder zu der Auflösung. Uwe, du kannst nicht rechnen. Jetzt hast du ja schon 100% voll gemacht. Was ist denn mit dem Apostel? Hat der 0%? Nein. Der Apostel sorgt dafür, dass alle Stücke gleich groß sind. Ein Apostel hat immer die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles ausgewogen ist in einer Gemeinde. Dass es zusammengehalten wird, dass die Vision intern und extern gelebt wird. Das nenne ich eine gesunde, eine schmackhafte Gemeinde. Aber was heißt das jetzt, wenn wir uns den gesamten Text nochmal angucken? Und ich möchte heute Morgen 5 Fragen stellen, die sind, glaube ich, auch auf dem Zettel drauf. Mit denen kann man im Prinzip jede Bibelstelle auseinandernehmen und versuchen, für sich eine Bibelstelle zu verstehen. Und ich möchte jeder dieser Fragen einem dieser Dienste zuordnen. Weil jeder von euch, in jedem von euch, steckt mindestens eine von diesen Begabungen. Vielleicht hat auch einer 2 und erlebt auch für 2 Begabungen oder mehr. Da ist die Bibel offen. Du musst nicht reinrassig Hirte sein. Du musst nicht reinrassig Evangelist sein. Es gibt eine Gabenkombination aus dem, was Gott uns schenkt. Jetzt möchte ich aber diese 5 Fragen jedem dieser 5 Dienste zuordnen oder jeweils einem Dienst zuordnen. Das erste, was sagt der Text über Gott aus? Das spiegelt das prophetische Momentum wider. Propheten sind immer Querdenker. Wenn du ein Prophet bist, schlägst du einen Bibeltext auf, und dann liest du den Bibeltext immer mit diesem Fokus, was sagt der Text über Gott? Weil Propheten machen nichts anderes, als sich die ganze Zeit mit dem Kopf über den Wolken zu sein und das, was sie bei Gott sehen, in die Welt der Menschen zu übersetzen. Sie bekommen Prophetien, Bilder, sie bekommen Eindrücke, sie lieben es, den Herzschlag Gottes zu spüren. Alles das, was in einer Gemeinde mal unter den Teppich gekehrt wird, wird von den Propheten wieder herausgeholt. Weil Gott sagt, hey, heb doch mal den Teppich hoch. Da gibt es noch eine unsichtbare Welt. Und sie gucken da rein, und das schätze ich so an den Propheten, sie sind Querdenker, sie braucht es. Und ein Prophet wird den Text immer lesen und fragen, was sagt mir dieser Text über Gott? Was offenbart er mir über Gott? Propheten nehmen das, was Gott zeigt, und übersetzen es in deine Welt, in deinen Alltag, in deine Situation hinein. Und wenn Propheten jetzt diesen Bibeltext lesen, dann werden sie sagen, Gott schenkt Gaben. Und dann werden sie sagen, okay, was sind denn das für Gaben? Wie kann ich diese Gaben leben? Und wie können wir diese Gaben, die nicht von dieser Welt sind, wie können wir sie etablieren in dieser Gemeinde? Wo geben wir Raum? Wo können wir das üben, diese Gaben auszuleben? Und wenn sie lesen, dass Gaben von Gott gegeben sind, dann denken sie wahrscheinlich, so, wenn du Berliner bist, verstehst du das sehr schnell, an so einen Rosinenbomber Deluxe. Kennen wir noch nach dem Krieg, wurden die Berliner über die Luftbrücke versorgt. Und weißt du, da kommt der über Berlin geflogen und so über dem Tempelhofer Feld wirft er dann Süßigkeiten und Care-Pakete und geistliche Nahrung ab und jeder bekommt was. Aber Gaben, die Gott uns gibt, sind in der Regel nicht materiell, sind aber immer multiplizierend, sie können sich vermehren. Wenn Gott eine Gabe gibt, dann ist sie selten materiell. Kann sein, schließe ich nicht aus, das meiste ist aber multiplizierend. Gott gibt dir etwas. Was steht hier in diesem Text? In dem Text steht, dass Gott dir diese Begabung gegeben hat, damit du den anderen fit machst und den anderen zurüstest, die anderen ausrüstest, um ihre Begabung zu leben. Hier geht es nicht darum, dass du als Hirte, Evangelist, Lehrer oder Prophet sagst, so bin ich und so werde ich und ich helfe dir, so zu werden wie ich. Es geht nicht darum, dass jeder so wird wie du, sondern dass du dem anderen hilfst, so zu werden wie Jesus. In seiner Begabung, in seiner Einzigartigkeit, in seiner Andersartigkeit, in seinem Verlangen, Jesus ähnlicher zu werden und seinen Platz zu finden in dieser Gemeinde, seine Rolle zu finden, seine Begabung. Durch die Liebe manchmal auch Spannungen in einer Gemeinde auszuhalten. Und Propheten sprechen das auf eine übernatürliche Art und Weise immer wieder in die Gemeinde hinein. Der zweite Frage, was sagt der Text über mich als Mensch? Eine typische Hirtenfrage. Ein Hirte wird diesen Text immer lesen als Klimapfleger. Wie ist die Atmosphäre? Wie können wir zusammen sein? Hirten sehen nie Projekte, sondern immer nur Gesichter. Und das finde ich cool. Da vorne am Begrüßungstresen, da brauchen wir die Hirten, die den Menschen sehen, wie er hier reinkommt. Beim Kaffee nach dem Gottesdienst, da brauchen wir die Hirten, die den Einzelnen in der Menge sehen und die auf ihn zugehen, die sich mit den Freuden und Nöten der Gottesdienstbesucher auseinandersetzen, die Besuchsdienste machen, die Gemeinschaft haben. Sie sehen immer Menschen, sie gehen rein in die Situation und sagen, halt, mir ist der Mensch wichtiger als irgendwelche Projekte oder Strategien. Es geht ihm um die Atmosphäre. Hirten setzen sich eins zu eins mit den Leuten hin. Und wenn ein Hirte ein Schaf sieht, dem es nicht gut geht, ein Schaf, das auf Abwägen ist, wenn der Hirte ein Früchtchen sieht, was am Rande des Kuchens runterzupurzeln droht, dann ist er sofort da und setzt sich mit dir hin und er spricht mit dir. Seelsorger, Menschen, die ins Mentoring, ins Coaching gehen, sind Hirten, weil sie sagen, uns ist der Mensch wichtiger als die Organisation. Und wir wollen zusammenbleiben und wir halten zusammen. Und ich sorge dafür, dass wir ein Klima von Gemeinschaft haben, dass sich jeder gesehen fühlt, dass sich jeder gewertschätzt fühlt. Und deshalb sind Hirten so mega wichtig in einer Gemeinde. Wenn es um außergemeindliche Aktivitäten geht, sagt der Hirte oft außergemeindlich, ach, können wir machen, müssen wir aber nicht. Hirten werden immer nach innen arbeiten. Die werden immer in die Gemeinde hineinarbeiten. Während Evangelisten und Propheten irgendwie rausgehen, zu überregionalen Konferenzen tingeln, dann sagt der Hirte, wir bleiben hier. Genau. Also er ist der Klimapfleger. Wenn er den Text liest, sagt er, hey, es gibt unterschiedliche Gabenkombinationen, aber der Hirte wird immer denken, wie halte ich die Leute zusammen? Wie sorge ich dafür, dass hier keiner rauspurzelt? Und das erklärte Ziel, Epheser 4, Vers 16, ist, jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Hier ist wieder der Punkt drin, wo es darum geht, es geht nicht darum, dass du so wirst wie ich, sondern ich trage zum Wachstum des anderen bei. Ich sorge dafür, dass du in deiner Einzigartigkeit, in deiner Begabung wächst und der Hirte macht das eins zu eins. Die dritte Frage, wo macht Gott in diesem Text die leidenschaftliche Liebe von Jesus deutlich? Das ist das evangelistische Momentum. Das ist der Evangelist. Neues Leben Übersetzung hat ihn als Prediger übersetzt, aber nicht jeder Prediger ist Evangelist und nicht jeder Evangelist muss auch Prediger sein. Evangelisten, das sind Begeisterte. Das sind begeisterte Typen, die gehen raus, die gehen zu Menschen. Es gelingt ihnen, das Evangelium, die Botschaft von Jesus so zu übersetzen. Wenn sie einen Handwerker vor sich sitzen haben, dann erklären sie Jesus mit Holz und Nägeln und mit Schrauben und Beispiele aus der Sprache des Handwerkers. Wenn sie mit einem Politiker zusammensitzen, haben sie eine ganz andere Argumentation. Weil sie es lieben, zu Menschen zu gehen. Und Evangelisten rücken die Gemeinde auch immer auf und sagen, hey, es gibt noch etwas außerhalb dieser Räumlichkeiten. Es gibt da draußen noch eine Welt und es gibt Menschen, die verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennenlernen. Das sind Menschen, die unter Sünde leiden, die Nöte haben, die ihre Lasten alleine tragen, die nicht wissen, dass Jesus ihnen ihre Lasten abnehmen kann. Und diese Menschen sind für uns wichtig als Gemeinde. Lasst uns hingehen zu ihnen, lasst sie uns reinholen und lasst uns wieder rausgehen und neue holen. Und Evangelisten werden die ganze Zeit schön rühren in einer Gemeinde, damit die Hirten über gar nicht zur Ruhe kommen, sondern immer wieder was zu tun haben. Und deswegen gehen Evangelisten raus, nicht nur in Pinneberg, nein, auch in die Welt da draußen. Wir hatten neulich über die Situation in der Türkei gehört. Wir unterstützen Christina Döring in Afrika. Das heißt, Gott mobilisiert gerade weltweit Leute, um in diese gottlose Welt zu gehen. Und das sind die Evangelisten, die Missionare. Die vierte Frage: Wie hilft Gott mir, durch diesen Text Jesus ähnlicher zu werden? Das ist für mich der lehrhafte Moment. Der Lehrer ist quasi der Fundamentleger. Und Lehrer werden immer schauen, wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Wie kann ich mehr von den Gaben des Geistes reinkriegen und sie übersetzen in unsere Welt? Sie übersetzen es in unsere Lebens- und Erfahrungswelt. Und ein Lehrer legt das biblische Fundament. Er sagt, wir können ganz viele Aktionen machen, aber es ist mir wichtig, dass die Aktionen, die wir machen, aus der Bibel kommen, dass sie der Bibel vom Grundsatz her entspringen und dass sie eine biblische Grundlage haben, sonst brauchen wir hier gar nichts zu machen. Die erfinden Glaubenskurse, Gabentests, Taufkurse, Ladieskonferenzen, Männertage. Also sie sagen, mir ist es so wichtig, biblische Inhalte in meine Lebenswelt zu übersetzen, damit sie für mich und für dich greifbar und verstehbar sind. Und Lehrer haben die Fähigkeit, manchmal recht komplexe Inhalte und Zusammenhänge aus der Bibel so zu formulieren, dass man sagt, ach, das habe ich verstanden. Das ist gut, das ist was für mich. Ich check das jetzt. Und in diesem Text geht es darum, und der Lehrer bringt nochmal dieses Bild von dem Band der Einheit und dem Band der Liebe, das so schnell zerreißen kann, wenn es Konflikte gibt, wenn die einen in der Gemeinde nach innen bauen wollen und die anderen in der Gemeinde nach außen bauen wollen. Das zerrt manchmal schön an der Liebe oder am Verständnis untereinander. Und sie sagen, wenn es uns etwas verbindet, dann ist es die Liebe, der Tortenguss. Das, was die Früchte auf dem Kuchen zusammenhält, auf dem Fundament Jesus Christus. Und manchmal hast du Jesus als Fundament und fühlst dich trotzdem nicht verbunden mit anderen. Und deshalb braucht es die Dienste. Und die letzte Frage, die fünfte Frage ist, wie kann ich laut des Textes mein Umfeld positiv verändern? Das ist die apostolische Frage. Weil Apostel immer versuchen, neue Dinge zu machen. Immer wieder strategisch neu denken. Missionsstrategisch nenne ich das mal. Wo können wir neue Gemeinden gründen? Wo können wir neue Gruppen machen? Wo können wir was Neues ausprobieren? Wo gibt es innerhalb der Gemeinde Bereiche von diesen Vieren, die vielleicht unterbelichtet sind? Das sind die Dinge, die wir auch in der Gemeindeleitung diskutieren. Hier ein Bild vom Freitagabend. Unsere erste Gemeindeleitung in der neuen Kombination mit Rainer Moh. Wir sind halt nicht alle gleich. Aber manchmal ist es gut, einen Gesundheitscheck zu machen. Es geht nicht weiter. Blitzerst du einmal? Dankeschön. Wo stehen wir? Und wo wollen wir hin? Und diese Stelle aus dem Epheserbrief kann ein Anknüpfungspunkt sein. Der fünffältige Dienst. Wo ist der Hirte wirklich im Mittelpunkt? Sehen wir wirklich die Gesichter? Sind uns Menschen wirklich wichtig? Wie stark leben wir das Prophetische? Wo haben wir Raum für den Heiligen Geist? Wo gibt es Möglichkeiten, seine Gaben und die Vielfalt zu entdecken? Wo nehmen wir unseren Auftrag wahr, rauszugehen als Evangelisten? Wo kümmern wir uns um die Leute da draußen? Erleben wir Lehre, also nicht EE, sondern HRE, besseres Verständnis von Gottes Wort, um Jesus Christus ähnlicher zu werden? Und das ist die Aufgabe von den Aposteln, das in einem Zusammenhang zu halten. Und Apostel stehen manchmal mit einem Weitwinkelobjektiv oben auf dem Hügel und sie sehen schon die nächsten Projekte. Apostel kannst du auch nicht in der Gemeinde einsperren, weil wenn du sie in der Gemeinde versuchst einzusperren, gründen sie irgendwas außerhalb der Gemeinde. Wir brauchen Apostelinnen und Apostel, die genügend Projekte entwickeln und entdecken, die wir in der Gemeinde noch machen können. Es gibt genügend Menschen, auch bei uns, die noch nicht in ihrer Begabung leben. Lasst uns das freisetzen und schauen, wo ist dein Platz im Kuchen? Wo kannst du deine Vitamine am besten entfalten? Was ist das Ziel von einer gesunden Gemeinde? Wie wächst deine Gemeinde? Das war die Einstiegsfrage. Oh, da. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Durch Jesus Christus wird die Gemeinde zu einer Einheit. Durch den Tortenboden, durch die Grundlage, durch das Fundament wird die Gemeinde zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Jeder in seiner Andersartigkeit, jeder hat eine besondere, eine einzigartige, eine andersartige Aufgabe. Und er lebt diese Aufgabe und er darf sie leben. Wir haben eben gesungen, Vater, wir suchen die Einheit. Wir haben aber auch gesungen, Vater, wir schätzen die Vielfalt. Hilf uns, einander zu lieben, so wie uns Jesus geliebt. Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Lasst uns das leben. Einheit und Vielfalt. Dann können wir nämlich auch unseren Leitsatz leben, nämlich, dass wir Menschen helfen wollen, Jesus zu begegnen und mit ihm in dieser Welt zu leben. Amen.